setze ich kollegiales Feedback zielführend ein? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung?
Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr bei uns richtig.
Die SE-Akademie ist euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung.
Mit David,
Betty und Helge, den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 der SE-Akademie zu Luhmanns Systemtheorie. Wie ja in der Übersichtsfolge angekündigt, soll es jetzt in diesem ersten Teil der Akademie um die Grundlagen von Luhmanns Systemtheorie gehen. Wobei ich auch ein bisschen weiter aushole, um eben Luhmanns Systemtheorie in größeren Kontext von Sozialtheorien einzuordnen. Und heute, in dieser ersten Folge von Teil 1, soll es um das Mikro-Makro-Dilemma der Sozialtheorien gehen. Man kann dieses Mikro-Makro-Dilemma ganz gut an einer Metapher veranschaulichen, die wir alle kennen, das Dilemma von Henne und Ei. Was war zuerst da? Die Henne muss das Ei legen, aus dem dann ein Küken schlüpft, die dann die Henne wird. Aber wenn es das Ei vorher nicht gab, wo kam dann die Henne her, die aus dem Ei schlüpft? Und letzten Endes ist halt dieses Dilemma, wird ja aufgelöst durch eine Veränderung der Perspektive weg von der Dichotomie Henne und Ei hin zu einer Frage oder hin zu der Antwort, das war halt die Evolution, das Leben hat sich halt evolutionär entwickelt. Aber dass man jetzt die Metapher überträgt oder übertragen kann auf die Sozialtheorie, auf einen der grundlegendsten Dispute in den theoretischen Herangehensweisen von allen Sozialtheorien in den verschiedensten Sozialwissenschaften in einem weiteren Sinne, also allen Wissenschaften, die sich mit den menschlichen Zusammenleben auseinandersetzen, angefangen von Wirtschaftswissenschaften über Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie, Sozialpsychologie, dass es eben diese beiden verschiedenen grundsätzlichen theoretischen Perspektiven gibt, wie menschliches Handeln erklärt wird. Es gibt die Mikroebene und es gibt die Makroebene. Die Mikroebene, die die Perspektive vertritt, menschliches Handeln einzelner Akteure erzeugt Strukturen, die das ausmachen, was Gesellschaft ist, was unsere Regeln, unsere Normen und Werte sind. Dahinter steckt der sogenannte methodologische Individualismus, also die ganzen Forschungszugänge, die daraus resultieren, gehen von Eigenschaftsmodellen aus. Also menschliches Handeln ist durch relativ stabile Eigenschaften geprägt. Und da gibt es dann Aspekte wie Konsistenz, vergleichbare Situationen, rufen von verschiedenen Menschen vergleichbares Verhalten vor. Es gibt eine Generalisierbarkeit dieses Verhaltens, auch unter sich ändernden Rahmenbedingungen weist das Verhalten eine hohe Stabilität auf und eine relativ hohe Konstanz von Persönlichkeitseigenschaften, die zeitlich stabil sind und sich eigentlich kaum verändern. Hinter diesen Mikroperspektiven steckt auch ein Verhaltensmodell, also menschliches Handeln ist durch Reiz-Reaktionsschemata geprägt und Anreize verändern die Verhaltensmuster von Personen, aber halt relativ vorhersagbar. Also bestimmte Anreize werden bei vielen Personen relativ ähnliche Verhaltensmuster hervorrufen, dass ich eben aus den Eigenschaften und durch diese Reiz-Reaktionsschemata einzelner Akteure sehr gut erklären kann, wie bestimmte Strukturen entstehen, die nachher das sind, was wir als Gesellschaft oder eben auch als Gruppe bezeichnen. Sehr bekannte Modelle oder Theorien, die sich diesem methodologischen Individualismus bedienen, ist zum Beispiel der Homo economicus aus der Wirtschaftswissenschaft, der eben davon ausgeht, dass der Mensch immer versucht, seinen Nutzen zu maximieren und so in seine sozialen Beziehungen eintritt und entsprechend auf diese Art und Weise versucht wird, ökonomisches Handeln zu erklären, aber teilweise auch noch weitergehende Aspekte menschlicher Interaktion, sondern dass halt eben dieses Modell des Homo economicus auch auf andere Sozialkontexte übertragen wird. Es gibt Handlungsmodelle, die aus einer aus der Perspektive des methodologischen Individualismus oder eben aus so einer mikrotheoretischen Perspektive Gesellschaft erklären, die ein bisschen weicher sind als diese ganz knallharten Eigenschaften und Verhaltensmodelle, sondern so ein Handlungsmodell sind. Das heißt, Menschen handeln absichtsvoll, sie interpretieren die Umwelt, messen der Umwelt eine bestimmte Bedeutung zu und handeln auf Basis dieser subjektiven Interpretation. Das geht jetzt dann schon eher in so ein bisschen so eine konstruktivistische Richtung, also nicht, ne, es gibt irgendwie eine Realität und vergleichbare Situationen rufen vergleichbares Verhalten vor, lalala. Also dieser methodologische Individualismus wird ein bisschen weicher, er wird ein bisschen entwicklungsoffener, er hat aber immer noch die klare Perspektive, aus den Verhaltensmustern des Einzelakteurs erklärt sich die Struktur. Also der Akteur in seinen Handlungen ist das strukturerzeugende Werkzeug. Das ist immer noch die Grundperspektive. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte REM-Modell, R-R-E-E-M-M. Das ist der Resourceful, Restricted, Evaluating, Expecting, Maximizing Man. Also Man jetzt nicht im Sinne von Mann, sondern von Mensch. Also Menschen sind mit bestimmten Ressourcen ausgestattet, zeitgleich sind sie aber auch eingeschränkt in ihren Ressourcen, sie sind nicht unendlich. Sie wägen verschiedene Alternativen ab, sie erwarten bestimmte Folgen ihres Handelns, sie wollen möglichst großen Nutzen aus ihren Handlungen ziehen und mit diesem Potpourri an Verhaltensdeterminanten gehen sie in Entscheidungssituationen, entscheiden sich situativ und schaffen damit Strukturen, die wir dann später Gesellschaft oder Gruppe oder was auch immer nennen. Aber das sind jetzt diesen verschiedenen Ansätzen gemein ist, sie klären Struktur aus dem Verhalten einzelner Akteure. Und demgegenüber stehen Makroansätze, wenn man so will, Systemtheorien im allgemeinen Sinne, die diese Handlung aus den Strukturen erklären, die die Akteure umgeben. Also jetzt genau andersrum. Die Struktur erklärt erst, warum ein einzelner Akteur handelt, wie er handelt und nicht die Handlungen der Akteure erklären die Strukturen. Das heißt, die Perspektive von Makroansätzen oder systemtheoretischen Modellen allgemein ist, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, einzelne Akteure in den Blick zu nehmen, sondern sich die Systemzusammenhänge angucken muss, innerhalb derer Akteure bestimmte Handlungen überhaupt erst zeigen. Und da gibt es dann jetzt eben die Frage, was macht denn ein System aus? Und jetzt aus so einer makrotheoretischen Sicht, aus einer systemtheoretischen Sicht allgemein gesprochen, jetzt noch nicht spezifisch auf Luhmann gesprochen, sind Systeme eine Vielzahl von Einzelelementen, die durch Ursache-Wirkungszusammenhänge miteinander verknüpft sind, aber eben nicht linear-kausal, sondern Rückkopplungsschleifen aufweisen und einzelne Impulse in eine Vielzahl von Richtungen weisen können. Also das heißt, wenn man es auf so drei Begriffe runterbrechen will, Systeme sind übersummativ, das heißt, ich kläre ihre Eigenschaften nicht durch die Summe der Eigenschaften ihrer Einzelteile. Sie sind durch Rückkopplungen gekennzeichnet, also wenn ein Systemelement etwas macht, wirkt es auf alle anderen Systemelemente zurück, obwohl das vielleicht gar nicht intendiert war. Und sie sind entwicklungsoffen. Ich werde ab einem Systemzustand A niemals schlussfolgern können, ob Systemzustand B, C, D, X, Y, Z oder was auch immer eintritt, sondern es ist immer unbestimmt. Und damit gehen diese makro- oder systemtheoretischen Ansätze in der Grundperspektive in zweierlei Art und Weise sehr stark weg von den Mikroansätzen. Nämlich, dass erstens die Einzeleigenschaften der Systemelemente, kann man jetzt von Akteuren, kann man von Menschen sprechen, was auch immer, oder von Bakterien, aber aus einer allgemeinen Perspektive der Systemtheorie sind die Eigenschaften der Einzelelemente relativ unbedeutend für die Frage, was am Ende hinten für einen Systemzustand, wenn wir von sozialen Systemen, für eine Gesellschaft, für eine Gruppe, für ein Team rauskommen, sondern das sind die Verknüpfungen der Elemente untereinander, die bestimmen, was sich da für ein sozialer Zustand ausbildet. Und die Eigenschaften der einzelnen Systemelemente, die haben vielleicht einen Einfluss, aber die sind nicht das entscheidende Instrument. Und das ist halt ein zentraler Bruch mit einer der Annahmen von den Mikroansätzen, nämlich dass die Eigenschaften der Akteure stabil sind und ganz stark die Strukturen bestimmen. Damit brechen Makroansätze. Mit dieser Idee der Rückkopplung brechen sie auch mit diesen klaren Ideen von Mikroansätzen. Ja, da ist halt irgendwie ein Resourceful, Restricted, Expectuating, Evaluating Man. Und er wird schon ganz gut abwägen können, welche Folgen aus seinem Handeln entstehen und wird sich dann entsprechend reflektiert entscheiden. Oder noch krasser ein Homo economicus, der vollkommen informiert ist und der genau weiß, welche Folgen sein Handeln haben wird und deswegen immer die optimale Entscheidung trifft. Sondern, dass hier eben aus der systemischen Perspektive, aus der Makroperspektive, die Perspektive eingenommen wird. Wir wissen nicht, was hinten für ein Systemzustand rauskommt, weil niemand weiß, welche Rückkopplungsschleife, welchen Entwicklungsweg ermöglichen wird. Und da ist ein ganz zentraler Bruch der Makroansätze mit den Mikroansätzen. Und das ist eben etwas, wenn man das jetzt mal zurückbindet, an den größeren Kontext, in dem diese Akademie ist, Luhmanns Systemtheorie verstehen. Das ist ein Bruch, der mir ganz oft in Gesprächen begegnet, wenn ich auf Weiterbildung war oder auf irgendwelchen Intervisionssitzungen, dass von Luhmanns Systemtheorie geredet wird und dann ganz plötzlich Eigenschaften von Akteuren in den Blick genommen werden. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es gibt in der Perspektive, sind die Eigenschaften der Akteure relativ bis vollkommen unbedeutend, weil es eben kein Eigenschaftsmodell ist, sondern es ist ein Systemmodell, wo die Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen den Einzelelementen den Systemcharakter klären. Und natürlich haben Eigenschaften irgendwie einen kleinen Einfluss darauf, sie sind aber definitiv nicht die kausal erklärenden Faktoren, die einen Systemzustand erklären. Und das ist eben so ein Bruch, den ich oft erlebe, dass über eine Systemtheorie gesprochen wird, oft über Luhmanns Systemtheorie, und dann versucht wird, über Eigenschaften von Akteuren die Systemtheorie zu erklären. Und das ist schlichtweg sinnlos. Das macht keinen Sinn. Weil dann baue ich mir hier diese Mikro- und Makroansätze, versuche ich zusammen zu verschmelzen und sie haben da einfach einen Widerspruch. Und den wird man nicht verschmelzen können. Der bleibt einfach bestehen. Und das ist die Frage halt, aus welcher Perspektive analysiere ich Realität, in der ich bin. Und ich kann auch dann eben nur in dem Referenzbereich dieser Theorie eine Aussage treffen. Aber sie haben sich halt doch relativ stark ausschließende Logiken. Und ich glaube, das muss man auch einfach grundsätzlich erstmal nachvollzogen haben, um später die Perspektive von der Systemtheorie wirklich verstehen zu können, dass die Eigenschaften der Einzelelemente gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Soweit erstmal das Mikro-Makro-Dilemma. Ich werde in der nächsten Folge auf verschiedene Formen der Systemtheorie eingehen, auch ein bisschen, wie sich Luhmanns Systemtheorie entwickelt hat. Aber im Hintergrund wird immer dieses Mikro-Makro-Dilemma auftauchen. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, soziologische Korinthenkackerei gewesen, dieses Mikro-Makro-Dilemma nochmal so in den Vordergrund zu heben. Aber mir persönlich war es wichtig, weil ich den Eindruck habe, dass vielen gar nicht klar ist, dass sie, wenn sie über Luhmanns Systemtheorie oder auch über andere systemtheoretische Ansätze reden, eigentlich immer zwei Dinge in einem Topf werfen, die so überhaupt nicht miteinander vereinbar sind. Und dass dann eben, glaube ich, auch bestimmte Benefits von Luhmanns Systemtheorie gar nicht gehoben werden, weil die Leute sich dann später selber in Widersprüche verstricken, die sie irgendwie spüren, aber gar nicht richtig greifen können. Okay, soweit jetzt erstmal in der ersten Folge zu Teil 1, die Systemtheorie verstehen. Im nächsten Teil oder in der nächsten Folge von diesem Teil geht es dann weiter mit so ein bisschen der Genese der allgemeinen Systemtheorie.
Das war die SE-Akademie von den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Dort findet ihr eine thematisch geordnete Übersichtsseite zu den SE-Akademien oder folgt uns auf Instagram oder unserem YouTube-Kanal.